Andreas hat es eben schon gesagt, Andreas Angerer, ich bin Pastor hier in der Gemeinde in Bayreuth und ich freue mich über diesen Tag besonders, freue mich über euch fünf Täuflinge, über die Geschichten, die Gott in eurem Leben geschrieben hat, das Wirken, das er in eurem Leben geschenkt hat. Und ich freue mich auch nachher von euch nochmal zu hören, aber will mit uns einsteigen heute Morgen, indem wir gemeinsam in die Bibel schauen. Und uns ein paar Gedanken zunächst mal darüber machen. Und ich habe eine Einstiegsfrage für uns heute Morgen, persönliche Einstiegsfrage. Und zwar, was war die bedeutendste Begegnung in deinem Leben? Also eine Begegnung, ein Kontakt, der dein Leben dermaßen geprägt hat, vielleicht sogar so auf den Kopf gestellt hat wie kein anderer. Ja? Weiß nicht, ob euch da was in den Sinn kommt. Manchmal gibt es ja so Begegnungen, die völlig unverhofft daherkommen. Dinge, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. So wie zum Beispiel bei meinem Bekannten, bei dem das Telefon geklingelt hat. Und seine Frau ist drangegangen und sie meldet sich. Und am Ende der Leitung, am anderen Ende der Leitung, sagt dann dieser Mensch, hallo, hier ist Oliver Bierhoff. Kann ich bitte Ihren Mann sprechen? Und sie sagt, na gut, geht zu ihrem Mann, sagt, hier, Oliver Bierhoff für dich am Telefon. So, und der Mann, also mein Bekannter, ist jemand, der ein relativ loses Mundwerk hat und der gerne Leute selbst auf die Schippe nimmt, denkt sich, aha, bestimmt erlaubt sich da irgendwer einen Scherz, geht dran und sagt, hallo, hier ist Rudi Assauer. Ja, also für alle, die es nicht wissen, das damalige Manager von Schalke 04 gewesen. Und dann war Oliver Bierhoff erstmal gefordert, meinen Bekannten davon zu überzeugen, dass er wirklich Oliver Bierhoff ist. Und das hat eine ganze Zeit lang gedauert. Und irgendwann hat er ihm geglaubt dann, das Ende vom Lied war dann, dass die beiden, ich glaube, 2 oder 3 Mal zusammen beim Abendessen bei meinem Bekannten waren und über die Fußballer bei dem Ort gesprochen haben. Also eine ganz ungewöhnliche Begebenheit, irgendwie außergewöhnliche Begebenheit. Und manchmal gibt es so Momente, die ungewöhnlich sind, die unser Leben vielleicht auch nachhaltig prägen. Situationen, Begegnungen, die unser Leben sogar verändern. Ob das bei meinem Bekannten so der Fall war, das sei mal dahingestellt. Glaube ich nicht, aber es war eine Begegnung der ganz besonderen Art. Und in so eine ganz besondere Begegnung mit ganz großen Folgen im Leben eines Menschen will ich uns heute Morgen mit hineinnehmen. Und ich habe das Thema mal heute Morgen so genannt, eine Begegnung, die alles veränderte. Und nun haben wir unsere 5 Täuflinge hier heute Morgen sitzen, die ebenfalls eine Begegnung mit jemandem erlebt haben, der ihr Leben umgekrempelt hat. Und wo Grundsätzliches irgendwie ganz anders geworden ist. Und wir hören da nachher auch noch von, wir freuen uns drauf, jetzt schon. Aber zunächst wollen wir mal in eine Geschichte eintauchen von einem Mann, der morgens wohl noch nicht damit gerechnet hat, dass sein Leben abends wie ausgewechselt sein wird. Und der auch nicht damit gerechnet hat, dass abends jemand bei ihm schläft, wo er sich's nie hätte erträumen können. Und wir schauen zusammen in die Bibel, in Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Und wenn ihr wollt, könnt ihr in euren eigenen Bibeln gerne mitlesen oder auf dem Liedblatt. Da steht ganz am Ende von dem Liedblatt der Predigttext. Und ich lese ihn uns mal vor. Lukas 19, Vers 1 bis 10. Da heißt es, und er, damit ist Jesus gemeint, und Jesus kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn mit Freuden auf. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu finden. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Eine besondere Begegnung, eine Begegnung, die wir uns in 4 Etappen mal anschauen wollen, in 4 Stationen. Und die erste Station, die habe ich mal genannt, die Verse 1 bis 4, erstmal nur gucken. Ja, also das ist unser erster Punkt, erstmal nur gucken. Vielleicht so ein Punkt, wenn jemand hier sitzt und sagt, also ich bin hier, bin sonst nie hier, bin auch erst eher so zögerlich dem Ganzen gegenüber, vielleicht ist das so der Punkt für dich. Also was passiert hier in dieser Geschichte? Jesus ist unterwegs auf dem Weg Richtung Jerusalem und er kommt durch diese Stadt Jericho. Und um Jesus herum ist eine Volksmenge, das heißt, es sind viele Menschen da, die sich dicht an dicht drängen. Und dann in Vers 2 tritt ein Mann auf die Bildfläche in dieser Geschichte namens Zachäus. Was war das für ein Typ? Vers 2 sagt uns, der war Oberzöllner und er war reich. Und im Laufe des Textes erfahren wir noch, er war jüdischer Abstammung. Nun waren solche Typen wie er alles andere als beliebt. Ja, ganz im Gegenteil, Zöllner waren Menschen, mit denen man nichts zu tun haben wollte und für die man auch überhaupt nichts übrig hatte. Warum? Das waren Leute, oft also Juden, die sich vor den Karren der Römer spannen ließen, um die Steuern einzutreiben. Israel war damals unter römischer Besatzungsmacht und das bedeutete für sie, dass sie Kohlen abdrücken mussten an das Römische Reich. Also es war schlimm genug für die Juden, dass ihre eigenen Landsleute sich vor den Karren der Römer spannen ließen, um diese Steuern einzutreiben. Aber noch viel schlimmer war, dass diese Zöllner Menschen waren, die andere auch noch gnadenlos über den Tisch gezogen haben. Ja, das heißt, zu viel Zoll eingenommen haben, die in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. In der Maskensituation, in der wir gerade so sind oder waren, wären das definitiv Leute gewesen, die das schamlos ausgenutzt hätten. Nun hatten die damals nichts mit Masken zu tun, aber die haben ihre eigenen Wege gefunden. Und Zöllner waren dementsprechend verschrien. Ja, als Verräter, als Betrüger, als Schurken sondersgleichen. Und jetzt war dieser Zachäus nicht nur ein einfacher Zöllner, sondern das war ein Oberzöllner. Das heißt, das war der Chef von diesem ganzen Betrügerpack. Und jetzt war es so, dass Zachäus, also in seiner Beliebtheit bei dem Volk, bei den Menschen um sich herum, überhaupt keine Beliebtheit hatte. Ja, seine Beliebtheit ging gegen Null. Und im wahrsten Sinne des Wortes war für ihn kein Platz. Weder in der Gesellschaft damals so richtig, dass ihn da jemand wollte, noch in der Menschenmenge, die da so ist. Und dieser Zachäus, der kriegt jetzt mit, Jesus kommt in die Stadt und der Ruf von Jesus, der ist ihm wahrscheinlich schon vorausgeeilt. Aus den umliegenden Gegenden, kurz vorher, in Lukas 18, am Ende können wir das lesen, dass Jesus kurz vorher auf dem Weg nach Jericho einen blinden Mann geheilt hätte, wieder sehend gemacht hat. Das war wahrscheinlich bekannt und Zachäus ist natürlich neugierig, denkt sich jetzt, also das will ich mal sehen. Wer ist dieser Jesus? Was hat es mit dem auf sich? Ein Mensch, der so abgefahrene Dinge vollbringen kann, wer ist das? Und so heißt es über Zachäus in Vers 3, und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei. Er ist also neugierig, er will erstmal nur gucken, wer dieser Jesus ist. Und dann kommt etwas in dieser Geschichte, was jedes Kind und jeder nicht ganz so großwüchsige Mensch ganz gut kennt, wenn er schon mal in der Menschenmenge gestanden oder vielleicht sogar gesessen hat, nämlich du sitzt da und du siehst überhaupt nichts. Nur Rücken und Hinterköpfe, aber sonst nichts. Ich habe so gedacht, vielleicht wenn man im Gottesdienst sitzen würde hinter Hendrik, hinter Jens und hinter Matze, dann wäre es vielleicht schon mal jemand so ergangen. Ja? Also so ging es Zachäus ungefähr. Der kleine Zachäus, keine Chance, etwas zu sehen. Und ob er, dass er fragt, ob er vor darf, daran braucht man gar nicht denken, bei seiner Beliebtheit, ja, brauchen wir gar nicht. Also Plan B. Er läuft voraus, klettert auf einen Maulbeerbaum, die so in der Gegend da standen, und er wartet dort, bis Jesus vorbeikommt. Und wenn man da so drüber nachdenkt, ist das schon sehr ungewöhnlich, muss man sagen. Ja, da ist ein Mann mit einem relativ hohen Rang eigentlich, nicht beliebt, aber trotzdem ein hoher Rang, wie Zachäus. Und der steigt jetzt auf so einen Baum. Ist außergewöhnlich und es ist auch demütigend irgendwie zugleich. Ja, also ich meine, was sollen die Leute denken, wenn die den da auf dem Baum sitzen sehen? Ist ja irgendwie eine komische Situation. Bis heute klettern Kinder eher auf Bäume, aber nicht Leute, die relativ reich sind und die korrupte Geschäftsmänner sind. Aber Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen. Zwar wäre es ihm wahrscheinlich erstmal recht gewesen, wenn er mit einem gewissen Sicherheitsabstand einfach erstmal nur hätte gucken dürfen. Aber irgendwie war dieser Jesus für ihn so interessant und so anziehend, so reizvoll, dass er bereit war, sich die Blöße zu geben, auf diesen Baum zu klettern und dann zu gucken und alles andere einfach mal auszublenden. Nun sind wir heute Morgen mit so vielen Menschen zusammen und ich weiß nicht, wie du über Jesus denkst. Ich kenne viele nicht von euch heute Morgen, die hier sind. Und vielleicht bist du so, dass du denkst, also ich bin eigentlich desinteressiert an dem Ganzen. Ich bin hier wegen der oder der Person und gut, ich mache das auch mit, ich ertrage das auch alles, aber Jesus interessiert mich wirklich null. Vielleicht geht es dir so, vielleicht bist du jemand, der eher skeptisch ist, der sagt, also das mit Jesus, das halte ich alles für eher einen großen Humbug. Aber gut, anhören kann man sich das Ganze ja mal. Oder du bist so jemand wie Zachäus, der sagt, doch, also dieser Jesus, irgendwie interessiert er mich. Ich will mir das mit Jesus mal ein bisschen näher anschauen. Ich will wissen, ob da was dran ist. Und wenn es ihn gibt, dann will ich ihn kennenlernen. Vielleicht so ein bisschen mit Abstand und zögerlich, aber ich bin doch irgendwie interessiert. Wo du dich auch wiederfindest, ich will dich ermutigen, mal dich Jesus zu nähern und mal über ihn nachzudenken. Mal zu schauen, was da so dran ist. Und jetzt läuft es heute nicht so, dass ihr euch auf den nächstbesten Baum setzt und wartet, bis Jesus da vorbeikommt. Das wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht passieren. Auch werdet ihr ihn sehr wahrscheinlich nicht physisch irgendwo in Bayreuth finden und noch nicht mal in Israel. So läuft das heute nicht mehr. Und trotzdem lebt er noch und trotzdem lässt er sich finden. Und zwar in seinem Wort, in der Bibel. Ja, dort steht, wie er ist, dort steht, was er gesagt hat, dort steht, was er getan hat. Dort kriegt man auch raus, warum um alles in der Welt er ziemlich am Ende seines Lebens am Kreuz stirbt, was es für eine Bedeutung hat. Ja, also wenn wir Jesus begegnen wollen heute, dann müssen wir in die Bibel schauen, müssen wir einen Blick da reinwerfen. Dort will Jesus sich uns zeigen, uns offenbaren. Und ich bin mir sicher, wenn man sich darauf einlässt, dann kommt man in Staunen und wenn du aufrichtig suchst, wirst du Jesus auch begegnen in seinem Wort, in dem, was er gesagt hat. Zachäus widmet sich diesem Jesus. Und jetzt sitzt er da eigentlich relativ sicher auf seinem Baum, so denkt er zumindest, bis auf einmal Jesus da vorbeikommt und er von Jesus angesprochen wird. Das ist der zweite Punkt, von Jesus angesprochen, Vers 5. Vermutlich hatte also Zachäus sich das alles ein bisschen anders vorgestellt, ne? Wollte eigentlich da gut entspannt sitzen und unerkannt bleiben. Vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie ihr heute Morgen, wenn ihr einen bequemen Platz habt und ihr könnt einigermaßen gut sehen. Eine der schrecklichsten Vorstellungen wäre wahrscheinlich, wenn ich jetzt zu jemand direkt von euch gehen würde und den ansprechen würde. So ungefähr kann sich vielleicht Zachäus gefühlt haben in diesem Moment, ja? Er hat damit nicht gerechnet, was da passiert. In Vers 5 lesen wir aber dann: Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Das muss ein wirklich krasser Moment für Zachäus gewesen sein. Also da sind jede Menge Menschen und Jesus hätte sich jede Menge Menschen annehmen können und widmen können und ja, jeden da irgendwie aus der Menge greifen können. Aber ausgerechnet an seinem Baum bleibt er stehen und schaut hoch und es fällt nur ein Name in dieser ganzen Geschichte, nämlich Zachäus. Und jetzt denken wir mal etwas weiter. Die beiden haben sich ja vorher noch nie gesehen, ja? Und jetzt sagt Jesus nicht: Ey, keine Ahnung, wie du heißt da oben, der du auf dem Baum bist, weiß auch nicht, was du da machst, wie du da hingekommen bist. Ja, ein bisschen komisch irgendwie, aber könnte ich vielleicht heute Nacht bei dir schlafen? Ja? Und hast du vielleicht noch was zu essen für mich oder so? So geht Jesus ja nicht mit ihm um, ne? Sondern Jesus sagt: Zachäus. Er nennt ihn beim Namen. Und wahrscheinlich war Zachäus erstmal ziemlich perplex, ja, so in dem Gedankengang: Moment mal, wir haben uns noch nie gesehen. Woher kennst du mich bitte? Und ja, Zachäus kennt Jesus nicht. Aber Jesus kennt Zachäus sogar sehr gut. Und wir fragen uns, woher weiß Jesus, wer dieser Zachäus ist? Ja? Und warum kennt er nicht nur seinen Namen, sondern weiß sogar viel besser Bescheid als jeder andere, der in dieser Geschichte dabei ist, die Zachäus viel, viel länger kennen? Warum ist das so? Weil Jesus nicht nur ein einfacher Mensch ist, sondern weil Jesus Gott selbst ist. Und über Gott heißt es in Hebräer 4, Vers 13 zum Beispiel, dass kein Geschöpf vor ihm unsichtbar ist, sondern alles bloß und aufgedeckt vor seinen Augen. Das heißt, Zachäus und auch jeder von uns, die wir heute Morgen hier sitzen, ob wir es wollen oder nicht, wir liegen vor Gott da wie ein offenes Buch. Er weiß alles über uns. Er kennt deinen Namen, er kennt deine Vergangenheit, er kennt deine Gegenwart, er kennt deine Zukunft. Er weiß alles. Und ich finde, beim längeren drüber nachdenken, ist das eine Vorstellung, die vielleicht ein bisschen erschreckend sein kann, auch ein bisschen ernüchternd sein kann. Ja? Also da gibt es jemanden, der wirklich, wirklich alles über mich weiß. Und das ist Jesus. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, ja? Wenn wirklich jemand alles weiß, selbst die verborgensten Geheimnisse und Dinge, die eigentlich keiner wissen darf, ist nicht unbedingt angenehm. Aber, und das ist das Schöne, obwohl Jesus alles weiß, nimmt er sich unserer an, und er spricht uns sogar an. Und so war das bei Zachäus auch. Ja. Es ist interessant, dass Jesus ihn anspricht und dass er jetzt nicht höflich fragt: Du, könnte ich vielleicht bei dir heute Nacht über Nacht bleiben, nur wenn es keine Umstände macht oder so? Nee, Jesus macht eine glasklare Ansage. Ich weiß nicht, ob uns das aufgefallen ist. Jesus sagt: Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Also Zachäus, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich muss in dein Haus einkehren. Nicht morgen, auch nicht übermorgen, sondern heute. Es ist wirklich dringend, es ist wirklich wichtig und es ist wirklich notwendig. Nicht, weil ich das notwendig habe, ich Jesus, sondern du, Zachäus, du hast das notwendig. Es geht also um sehr viel an dieser Stelle scheinbar und alles andere soll sich hinten anstellen. Und wir sehen gleich im Text auch im Weiteren, warum das so wichtig, so bedeutsam ist. Aber ich will nochmal so den Link zu uns schaffen. Wie ist das mit uns? Wie ist das mit dir und mir? Hat Jesus dich schon mal angesprochen? Hat er bei dir vielleicht schon mal so angeklopft, ja, sich irgendwie bemerkbar gemacht, vielleicht durch einen Gedanken, den du länger bewegt hast, der dir so in den Kopf geschossen ist? Vielleicht durch eine besondere Lebenssituation, in der du angefangen hast, nach ihm zu fragen, nach ihm zu suchen? Vielleicht durch ein intensives Gespräch mit jemandem, das du mal hattest, über das Thema Glaube? Vielleicht auch durch eine Predigt wie diese, die du mal gehört hast, oder ein Ereignis wie dieses? Vielleicht auch, indem du selbst die Bibel einfach gelesen hast mal? Hat Jesus dich schon mal angesprochen? Ich habe eben gesagt, dass wir Jesus heute immer noch begegnen können. Und ich bin mir sicher, dass er heute immer noch Menschen anspricht. Und wir hören gleich von 5 Leuten davon, dass er das tut und wie das individuell bei ihnen auch so aussah. Aber er tut das allen voran durch sein Wort, wie ich es eben gesagt habe, durch die Bibel. Und ich muss euch im positiven Sinne vorwarnen. Also wenn du sagst, ja, ich lese die Bibel, dann läufst du Gefahr, und das ist positiv gemeint, dass Jesus dich ansprechen könnte. Und das ist gut. Ja, wenn du seine geschriebenen Worte liest und ernst nimmst, dann wird er dir darin begegnen. Und wenn du sagst, boah, keine Ahnung, wo ich anfangen soll, ich habe überhaupt keinen Bezug zur Bibel, lies doch einfach zum Beispiel mal das Lukas-Evangelium, wo unsere Geschichte heute drin steht. Da sieht man von der Geburt Jesu bis zu seinem Tod und bis zu dem, was danach dann auch kam. Ganz gut, ja? So, da kann man zum Beispiel anfangen. Oder wenn du jemanden kennst hier, frag ihn doch einfach mal, wie er das macht, ob er dir Tipps geben kann, ob er dir helfen kann, ob ihr vielleicht zusammenlesen könnt. Aber mach dich mal auf die Suche. Weil selbst wenn Jesus nicht mehr auf dieser Erde ist, so lebt er auch heute noch und er spricht Menschen auch heute noch an. Und dann stellt sich ja die Frage, was machst du damit, wenn er dich anspricht? Wie gehst du damit um? Das führt uns zum dritten Punkt. Und den habe ich genannt, Jesus die Tür öffnen. Und es geht um Vers 6 und 7 jetzt hier. Jetzt versetzen wir uns nochmal kurz in die Lage von Zachäus hinein. Ja? Also stell dir mal kurz vor, der Sohn Gottes würde vor dir stehen und der würde sagen, heute muss ich bei dir einkehren. Wie würdest du reagieren oder was würde dir wohl durch den Kopf gehen? Ich glaube, uns würden so Dinge durch den Kopf gehen, ganz schnell wie, Moment, heute? Heute passt eigentlich gar nicht. Ja? Können wir nicht vielleicht nächste Woche, das ist ganz schlecht heute. Ne? So sind wir ja ganz schnell dann irgendwie, gut, geht nur heute. Na gut, Moment, also dann muss ich aber erstmal noch nach Hause, dann muss ich mal schnell aufräumen erstmal noch. Dann muss ich auch mal so ein paar Sachen, glaube ich, wegräumen, die Jesus besser nicht sehen sollte. Also ich muss mal so ein paar Sachen in den Keller bringen irgendwie. Ich muss auch unbedingt noch meine Familie briefen. Ja, so in dem Sinne, also untersteht euch, beim besten Willen, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja? Keine alten Stories über mich, keiner sagt etwas über meine Ungeduld, über meine Wutausbrüche, keiner sagt etwas darüber, wie ich manchmal über andere Leute herziehe. Und das Thema Geld, das wird auf gar keinen Fall angesprochen. Okay? Haben wir uns verstanden, meine liebe Familienbesatzung? Wir zeigen uns nur von der besten Seite. Ist das allen klar? Ach ja, und meine lieben Kinder, bitte reißt euch zusammen für diesen einen Abend, für diese eine Nacht, dass ihr brav seid. Dass ihr mal nicht streitet. Und ihr sitzt ganz brav am Tisch und ihr lasst Jesus ausreden. Okay? Haben das alle verstanden? Okay? Jesus, du kannst jetzt kommen. Wir sind bereit. Ja? So würde das vielleicht ungefähr ablaufen. Zumindest in unserem Kopf. Für Zachäus scheint relativ schnell klar gewesen zu sein, dieses Versteckspiel, was ich gerade beschrieben habe, das eigentlich war zum Scheitern vorprogrammiert. Das hätte nicht funktioniert. Stattdessen spielt er mit offenen Karten und er steigt schnell vom Baum herab und wir lesen in Vers 6, dass er ihn mit Freuden aufnahm. Nicht, weil sein Leben glänzt und weil das alles so super lief, sondern weil er verstanden hat, wie dringend notwendig er diesen Jesus braucht für sein verkorkstes Leben. Und dass er einiges auf dem Kerbholz hatte, das wusste Zachäus selbst, das wusste Jesus auch. Aber das wussten auch alle, die da drumherum standen, die Volksmenge. Davon lesen wir ja in dem Text hier, die völlig entsetzt darüber sind, in Vers 7, dass Jesus zu diesem sündigen Mann einkehrt. Die Frage war also vielmehr für Zachäus, ob Zachäus sich selbst als sündigen Menschen bekennt und sieht oder nicht. Die Frage war, ob er vor Jesus offen die Karten auf den Tisch legt oder ob er so tut, als wäre alles in Ordnung. Zachäus tut das einzig Richtige. Er entscheidet sich, Jesus die Tür zu öffnen und Jesus Einblick und Einzug in sein Leben zu gewähren. Er hat verstanden, ich habe gegen Gott und gegen Menschen gesündigt. In meinen Gedanken, in meinen Bestrebungen, in meinem Reden, in meinen Taten, in meinem ganzen Leben, ja, habe ich Gott verunehrt und nicht so gelebt, dass es ihm gefällt. Er sieht sich als einen schuldigen Menschen vor einem perfekten, heiligen und gerechten Gott. Und demgegenüber steht so ein bisschen die Volksmenge, ne? Also exemplarisch. Die Volksmenge, die ist ja ganz anders drauf. Die Volksmenge ist nämlich die, die auf Zachäus zeigt und sagt, ja, das ist ein sündiger Mensch. So, ne? Und die verurteilen und urteilen den ab und denken, sie wären was Besseres. Und sie sehen sich nicht als sündige Menschen vor Gott. In all dem macht uns die Bibel eigentlich sehr deutlich, dass jeder von uns ein sündiger Mensch ist. Römer 3, Vers 23 sagt das, alle haben gesündigt. Oder Römer 3, Vers 10, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist kein einziger, der vor Gott bestehen könnte. Ja? Wir werden alle eines Tages, die wir sitzen, vor Gott stehen müssen und Rechenschaft ablegen müssen über unser Leben, und dann wird kein einziger von uns mit seinem eigenen Leben, mit einer reinen Weste dastehen und sagen können, ja, ich habe alles richtig gemacht. Sondern jeder von uns wird anerkennen müssen, ich habe Dreck am Stecken und ich erkenne das Urteil Gottes über mein Leben an, und das heißt, dass ich sündig bin. Und das heißt, dass ich nicht zu ihm passe, genauso wenig wie Zachäus zu Jesus. Das ist also das ehrliche Urteil Gottes über jeden von uns. Selbst wenn wir das oft nicht gerne hören wollen, aber ich glaube, bei einer ehrlichen Selbsteinschätzung, wenn wir so ein bisschen nachdenken über unser Leben, dann kommen wir unweigerlich zu dem Punkt, dass wir merken, ja, ich erfülle diesen Anspruch Gottes nicht. Weder in meinen Gedanken, noch in meinen Worten, noch in meinen Taten, in meinem ganzen Leben bringe ich ihm nicht die Ehre, die er bekommen muss. Und das führt uns zu der persönlichen Frage, die wir uns alle mal stellen können: Erkenne ich mich selbst als sündigen Menschen vor Gott oder nicht? Ja, bin ich Zachäus oder eher auf der Seite der Volksmenge? Wie sieht das bei mir aus? Und dann im Weiteren, öffne ich Jesus die Tür in diese verborgenen und dunklen Kammern meines Lebens? Oder bleibt das verschlossen? Darf Jesus in mein Leben hineinkommen oder lasse ich ihn vor der Tür stehen? Persönliche Frage, die ich uns mal stellen will, einfach zum Nachdenken geben will: wie reagierst du auf diesen Jesus? Für Zachäus war ganz klar in dieser Geschichte, er braucht heute diesen Jesus. Er braucht seine Rettung. Er braucht eine Kursänderung, er braucht einen Neuanfang. Und das ist jetzt unser vierter und letzter Punkt heute Morgen noch: von Jesus gerettet und verändert. Es geht um die Verse 8 bis 10. In Vers 8 lesen wir davon, was diese Begegnung mit Jesus im Leben von Zachäus angestellt hat. Wir schauen nochmal da hinein, da heißt es: Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Das ist mal eine drastische Wende im Leben von diesem Mann, oder? Erstmal spricht er Jesus mit Herr an, und Herr war der Titel, den die Juden damals für Gott verwendet haben. Das heißt, er erkennt Jesus als Gott an und er sieht sich im Kontrast mit seinem verkehrten Lebensweg und macht wirklich eine 180-Grad-Wende. Er tut, um alles Wort zu verwenden, tut Buße. Er kehrt um. Sein Leben soll ab sofort nicht weiter so gehen, wie das bisher war, ohne Gott und nach seinem eigenen Gutdünken. Nein, er will vielmehr ab sofort sein Leben Jesus unterstellen, will ihm folgen. Und dann fängt er damit an, seine Altlasten in Ordnung zu bringen und nach dem Willen Gottes zu fragen. Und jetzt haben wir nochmal im Kopf, ja, wie es in Vers 2 hieß, dass er reich war. Und jetzt steht hier in Vers 8, dass er die Hälfte seiner Güter den Armen gab. Und da reden wir nicht über ein paar Euro, sondern da reden wir über einiges. Ja? Stellen wir uns das mal vor, ganz plastisch, also deine halbe Haushälfte. Oder bei Zachäus vielleicht, gab es damals sicherlich nicht, aber 3 von 6 Autos, die er vielleicht besessen hat. Ja? Oder das halbe Bankkonto, also das ist schon gewichtig. Und Zachäus gibt das den Armen, die er vorher schamlos ausgebeutet hat. Und dazu kommt, dass er seine Betrügereien, die er so im Laufe der Jahre aufgehäuft hat, dass er die in Ordnung bringen will. Und nun hätte er vom Alten Testament, vom Gesetz her, eigentlich nur das, was er zu Unrecht erworben hat, und ein Fünftel dazu zurückgeben müssen. Aber wir lesen hier in dem Text, dass er vierfach so viel zurückgibt, was er den Betrogenen damals aus der Tasche gezogen hat. Und wir fragen uns, warum um alles in der Welt kommt dieser korrupte Geschäftsmann, der so verlogen war, warum um alles in der Welt kommt der zu einer Änderung? Die Antwort ist ganz einfach. Er hat Jesus Christus in sein Leben gelassen und hat seine Rettung angenommen. Und genau das verändert alles. Zachäus ist umgekehrt zu Jesus, und die Folge daraus war, dass er aus ganz freien Stücken gesagt hat: Ich will Jesus mein Leben unterstellen, will ihm das geben. Und ein Ausdruck von der Ernsthaftigkeit, die er da so hatte, ist, dass er so viel weggibt, ja, und dass er mehr tut sogar, als er eigentlich von ihm verlangt gewesen wäre, wo es rechtmäßig gewesen wäre. Sein Leben sollte nun eine ganz neue Richtung annehmen, nämlich ein Leben mit und für Gott. Aber wie funktioniert diese Rettung? Und was macht diese Kehrtwende und diesen Neuanfang überhaupt möglich? Das ist ja gar nicht so einfach, dass wir sagen können, so, jetzt ist das vorbei und ich mache jetzt einfach anders weiter und das alles ist sonst irgendwie Vergangenheit und kann mir keiner mehr anlasten. Jesus sagt uns in Vers 10, wie das möglich ist und welche Rolle er dabei spielt. In Vers 10 heißt es, ein wunderbarer Vers, wunderbare Aussage, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Mit dem Sohn des Menschen spricht Jesus sich selbst, also meint er sich selbst und verwendet dann einen Titel aus dem Alten Testament, das ist Daniel 7, Vers 13, der den Juden geläufig war. Und er spricht von diesem lange versprochenen und verheißenen Retter oder Messias, der im Alten Testament immer wieder Erwähnung gefunden hat. Und jetzt, nicht ganz 600 Jahre später, nachdem Daniel das aufgeschrieben hat, also der Prophet Daniel, ist Jesus, der Sohn Gottes, tatsächlich Mensch geworden. Aber er tut das nicht einfach nur so, weil er mal wissen will, wie das denn so ist, über seine eigene Erde zu laufen. Das war nicht der Grund, sondern hier heißt es, Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dann stellt sich die Frage, was ist denn verloren? Und wer braucht denn Rettung? Und die Antwort im biblischen Sinne ist eigentlich ganz einfach, aber sie will von vielen heutzutage nicht gehört werden. Die Antwort darauf ist jeder. Jeder Mensch, du und ich, die wir Sünder sind, wir brauchen Rettung. Wir brauchen Rettung vor dem Gericht Gottes, vor der Strafe, die Gott berechtigterweise über uns verhängen müsste. Wir brauchen jemanden, der für unsere Schuld bezahlt, der die Rechnung, die wir so im Laufe unseres Lebens angehäuft haben, der die wirklich begleicht. Wir brauchen jemanden, der für mich vor Gott eintritt. Sonst bin ich hoffnungslos verloren. Und genau dafür ist Jesus, der einzig sündlose Mensch, auf diese Erde gekommen. Ganz anders als jeder von uns war er ohne jede Sünde. Ja, hat er zu jeder Zeit so gelebt, dass es Gott gefallen hat. Dem Anspruch Gottes genügt. Hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Er hat Gott immer geehrt und Gott immer gefallen. Und trotzdem stirbt er am Ende am Kreuz wie ein schlimmer Sünder. Wir fragen uns, warum? Weil er das nötig hatte? Definitiv nicht. Weil wir das nötig haben. Und damit nimmt er meine Schuld, meine Sünde, meine Strafe auf sich, damit ich Rettung bekommen kann. Und damit ich aus dieser Verlorenheit, aus dieser Hoffnungslosigkeit herauskommen kann. Er nimmt das ganz auf sich, er bezahlt für mich und er stellt die Beziehung zu Gott wieder her, sodass ich jetzt und hier und bis in alle Ewigkeit in versöhnter Gemeinschaft mit Gott leben darf. Und diese Rettungsbotschaft, die gilt für jeden, der sich als schuldig vor Gott sieht, ja, der seine Sünde vor Gott ehrlich bekennt im Gebet, der ihm das bringt und der im Glauben annimmt und sagt, ja, ich glaube, Jesus, dass du, der Sohn Gottes, für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und da den vollen Preis bezahlt hast, dass du diese Versöhnung gestiftet hast. Wer das für sich persönlich in Anspruch nimmt und zu Jesus umkehrt, um ihm zu folgen, ja, um eine Kursänderung wirklich vorzunehmen in seinem Leben, der wird diese Rettung bekommen und er bekommt, so sagt die Bibel uns das, ewiges Leben bei Gott. Wer hingegen sagt, also ich lasse mir das offen oder sogar sagt, also nee, ich will mit dem Ganzen nichts zu tun haben, ich sperre mich da konsequent gegen, für den gilt, und das macht die Bibel auch deutlich, dass er in ewiger Trennung von Gott bleiben wird, dass er diese Verlorenheit beibehalten wird und für immer in dieser Verlorenheit sein wird. Ich weiß nicht, wo du dich aktuell wiederfindest, wenn wir so darüber nachdenken. Ob du vielleicht sagst, also ich bin erstmal dabei, nur zu gucken. Oder ob du sagst, nee, also ich fühle mich schon irgendwie von Jesus angesprochen. Oder ob es dir vielleicht sogar so geht, dass du merkst, ja, Jesus steht eigentlich vor meiner Tür und er klopft an. Wo auch immer du dich wiederfindest, ich will dich einladen, Jesus nicht einfach wegzuschieben. Auch nicht einfach vor verschlossener Tür stehen zu lassen, sondern ihm Einlass zu gewähren, sich darauf einzulassen. Ja, vielleicht mit einem ganz einfachen Gebet, einfach mal indem du sagst, Jesus, ich weiß es nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann will ich dich kennenlernen. Dann will ich mich dir gegenüber öffnen. Und vielleicht sagst du auch, okay, also wenn da was dran ist von dem, was wir hier so glauben, von dem, was der da vorne erzählt, dann lese ich jetzt mal in der Bibel und schau, ob das wirklich stimmt, ob sich das wirklich bewahrheitet. Und vielleicht kennst du auch jemand und wahrscheinlich kennst du sogar jemand, der heute Morgen hier ist und der selbst Christ ist und der dir helfen kann, wo du deine Fragen loswerden kannst, wo du fragen kannst, wie begegnet man denn diesem Jesus? Aber schiebt es nicht weg, weil Jesus kennt auch dich, er kennt auch deinen Namen und er sucht auch heute noch Menschen. Vielleicht ist heute so ein Tag, an dem, wie in dieser Geschichte öfters es heißt, heute muss Jesus bei dir einkehren. Und wenn das heute so ein Tag ist, dann will ich dich fragen, bist du bereit, ihm die Tür zu öffnen? Bist du bereit, diese Rettung persönlich in Anspruch zu nehmen? Bist du bereit, ihm zu begegnen? Eine Begegnung, die alles verändert. Und eine Aussage, und damit will ich schließen, in Vers 10, die bis heute immer noch gilt. Nämlich, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.